Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Frankreich hat gewählt, Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, obwohl das gar nicht nötig war. Gleich ein Gespräch mit dem Deutschland-Korrespondenten von Radio France International zum Erfolg der Rechtspopulisten und den Protesten der Kulturszene. Außerdem heute wiederentdeckte Filme in Bologna, John Neumeyers letzte Premiere als Ballettchef in Hamburg und ein Nachruf auf Ismail Kadare. Der albanische Schriftsteller ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Direktor des Festivals in Avignon, Thiago Rodriguez, hat heute angekündigt, dass es am 4. Juli eine Nuit d'Avignon geben soll, wobei freiem Eintritt mit Kunst und Debatten gegen den Rassemblement National mobilisiert werden soll. Rodriguez rief schon vor der Wahl zum Boykott von Marine Le Pen und ihrer Partei auf, die trotz hoher Wahlbeteiligung gestern mehr als ein Drittel der Stimmen geholt hat. Weit abgeschlagen Emmanuel Macrons Bündnis und dazwischen die neue linke Volksfront. Für Macron, der das Parlament nach der Europawahl selbst aufgelöst hatte und 3 Jahre früher wählen ließ, eine herbe Niederlage. Ich habe vor der Sendung mit Pascal Thibault gesprochen, dem Deutschland-Korrespondenten von Radio France International. Herr Thibault, es gab schon Proteste von Hunderttausenden gegen die Rechtspopulisten vor der Wahl, auch gestern wieder nach der Wahl. Gleichzeitig dieser Wahlsieg. Frankreich ist ja traditionell vielleicht klarer in rechts und links aufgeteilt. Ist Frankreich aktuell noch gespaltener?
Ja, ich denke, das Land ist tiefer gespalten, als es je war. Es gibt zwar 3 Blöcke, aber es gibt einen Mann, der sehr viele Animositäten auf sich versammelt. Das ist der Präsident Emmanuel Macron. Die Ablehnung kommt sowohl vom Rassemblement National, also von der Rechtsextreme, als auch von der neuen linken Allianz, Front Populaire. Und es ist fraglich, ob man diese Spaltung überwinden kann nach der Stichwahl am kommenden Sonntag, dass Frankreich zurückkehrt sozusagen zu einer klassischen parlamentarischen Demokratie, wo Kräfte überlegen, also ob sie sich auf einen gemeinsamen Nenner einigen können und dabei diese Spaltung vergessen.
Diese Spaltung, und das ist vielleicht doch noch auch nochmal anders als in der Vergangenheit, die scheint auch für die Intellektuellen zu gelten.
Traditionell neigen viele Intellektuellen zum linken Lager und die haben seit 20, 30, 40 Jahren, seitdem der Rassemblement National, früher der Front National, Aufsteig gegen diese Partei aufgerufen. Das hat man auch in den letzten Tagen und Wochen gesehen. Eine Ikone dieser Szene, die sehr bekannte Theatermacherin Ariane Mouchkine, hat ein kleines Mea culpa gemacht, das unter ihren Kollegen für ein bisschen irritiert hat. Und sie fragte sich, ob sie vielleicht diese Kulturleute nicht in der Vergangenheit Fehler gemacht haben und vielleicht zu abgehoben waren in ihren Theatern, weiter weg von den Sorgen der Franzosen, die sich jetzt in einem noch höheren Maße für den Rassemblement National entschieden haben.
Emmanuel Macron, wenn er sich die Umfragen angeguckt hätte, und ich gehe mal davon aus, dass er sich die angeguckt hat, dann hätte er wissen können, wie die Wahl ungefähr ausgehen wird. Trotzdem zieht er sie vor um 3 Jahre. Mit Kalkül war es ihm klar, dass es so ausgeht und er wollte das?
Einerseits müsste es ihm klar gewesen sein, realistisch, dass bei dem bescheidenen Ergebnis seiner Partei bei der Europawahl, dass er keine Chance hatte, innerhalb von 3 Wochen den Spieß umzudrehen. Vielleicht hat er das doch gedacht. Er hat mit Sicherheit nicht gesehen, dass die Linke sich so schnell auf eine neue Allianz einigen würde, selbst wenn sie vielleicht nicht dauerhaft halten wird. Vielleicht hat er, das wird auch häufig betont, ein zu großes Ego und wollte aus Trotz die Franzosen dort zur Wahl aufrufen. Es ist auch möglicherweise eine Strategie dahinter, nach dem Motto, besser jetzt eine Regierung des Rassemblement National mit einem starken Präsidenten Macron, der diese Truppe irgendwie einzwängt, als eine 3-jährige Agonie, die vielleicht mit der Wahl von Marine Le Pen münden könnte, die anschließend noch eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung bekommen hätte. Also das könnte die Strategie sein, aber die ist natürlich hochgefährlich. Also erstens, wenn der Rassemblement National nächste Woche die absolute Mehrheit bekommt, ist es nicht gegeben, dass sie sich als inkompetent zeigen, dass sie sich zerfleischen und dass ihre Glaubwürdigkeit sehr schnell bröckelt. Und zweitens können es natürlich 3 verlorene Jahre für Frankreich sein, während der Präsident, anstatt das Parlament aufzulösen, vielleicht darüber hätte nachdenken können, ob er seine Mehrheit erweitert, seine Koalition neu gestaltet, um neue Kräfte einzubeziehen, um seiner Politik einen neuen Schwung zu geben.
Die Kulturszene, die ist ja traditionell links. Thiago Rodriguez eben, der Direktor des Festivals in Avignon, der setzt sich ein für den Protest, setzt auch das Festival ein für diesen Protest. Wahrscheinlich, weil es auch um die eigene Haut geht, weil von den Rechtspopulisten Maßnahmen erwartet werden, wahrscheinlich gegen experimentelle, gegen feministische, antirassistische oder vermeintlich unverständliche Kunst.
Ja, mit Sicherheit. Also wir wissen zum Beispiel, was passiert ist in den Städten, wo der Rassemblement National den Bürgermeister stellt oder stellte, dass es eine Verschiebung gab in der Kulturpolitik, dass man manche Bühne entweder die Subventionen gekürzt hat oder dass manches unerwünscht war, dass manche Bücher entfernt wurden aus den Bibliotheken. Und der französische Kulturminister oder die französische Kulturministerin hat nicht nur durch seine Stellung, aber auch durch sein Etat noch wesentlich mehr Möglichkeiten als Frau Roth zum Beispiel hier im Kanzleramt. Also die Gefahr ist natürlich groß für viele Kulturschaffende. Man weiß, dass traditionell, das haben Sie gesagt, der Rassemblement National sich nicht sonderlich viel interessiert für neue Kulturangebote, vor allem das Alte aufbewahren will, das Patrimoine, wie man auf Französisch sagt, aber nicht unbedingt viel übrig hat für experimentiert freudige Kunst, egal welcher Natur.
Pascal Thibault, Deutschland-Korrespondent von Radio France über die Wahlen in Frankreich. John Neumeier ist eine lebende Tanzlegende. 51 Jahre lang war er Ballettdirektor in Hamburg. 1973 war der gebürtige US-Amerikaner der Jüngste. Heute ist er der Älteste im Amt. Hunderte Choreografien hat er erfunden, Dutzende Preise bekommen, eine eigene Ballettschule gegründet und zuletzt eine Stiftung eingerichtet, um seine Sammlung öffentlich zu machen. Neu interpretierte Handlungsballette waren sein Markenzeichen und sie sind auch das seines Nachfolgers. In der kommenden Spielzeit übernimmt in Hamburg der bisherige Düsseldorfer Ballettchef Demis Volpi. Seine letzte Premiere hat John Neumeier Epilog genannt. Die Ballettkritikerin Dorion Weigmann war gestern für uns dort und ich habe sie gefragt, ob der Abend, wie der Titel suggeriert, wirklich eine Art Nachwort eines Künstlerlebens ist.
Ja, ich würde schon sagen, dass es ein Epilog war auf wirklich diese 51 Jahre Schaffen, die John Neumeier mit dem Hamburg Ballett und in Hamburg hingelegt hat. Es ist ein ruhiges Stück. Es ist ganz unaufgeregt und es liefert aber nochmal wahnsinnig interessante Bilder, in denen Neumeier sozusagen ein Künstlerleben und die Frage, wie komme ich zur Kunst, was macht die Choreografie aus, Stellung nimmt. Und das macht er auf eine sehr ruhige Art und Weise, wo er vieles von dem, was ihn sein Leben lang beschäftigt hat, nochmal aufblättert. Also zum Beispiel die Bilderwelten von Piero della Francesca, seine ganze Liebe zu den Ballet Russe, das alles kommt darin vor. Und was auch sehr auffällig ist, ist, dass doch nochmal die Beziehungen zwischen den Menschen sehr, sehr schön modelliert sind.
Das klingt ja so, als wäre das tatsächlich ein Abend, der für John Neumeiers Art, Tanz zu machen, steht. Sein Stil ist ja nicht so experimentell, man könnte sagen gereift, hat so eine gewisse Noblesse. Es gibt häufig Handlungen, aber es geht eben auch in die emotionale Tiefe. Also der Abend genau so?
Ja, genau so kann man sagen. Das beschreiben Sie sehr richtig. Es ist ein Abend, ich meine, John Neumeier kommt ja vom Klassischen her und das hat auch sein ganzes Schaffen begleitet. Ihm ist es aber, und ich finde, das sieht man da auch nochmal sehr schön, ihm ist es jetzt nicht darum gegangen, die Form irgendwie wunderbar aufzublättern oder etwas wahnsinnig Überraschendes auf die Bühne zu bringen, sondern ihm geht es eben wirklich genau um diese Frage, wie beschreibe ich mit Bewegung Beziehung und wie charakterisiere ich Menschen mit Bewegung. Und das ist eben auch in diesem letzten Stück, wie in sehr vielen Teilen seines Oeuvres, insgesamt sehr gut gelungen. Natürlich gibt es irgendwie Besseres und Schwächeres, aber es ist einfach da an der Stelle nochmal ein sehr runder Abend, würde ich sagen.
Wenn man sich die Musikauswahl anguckt, Franz Schubert, Simon & Garfunkel, Richard Strauss, klingt jetzt doch vielleicht auch ein bisschen melancholisch.
Ja, das klingt eigentlich schon nach Epitaph, ne? Ja, ist es auch. Also es ist, Simon & Garfunkel steht im Grunde genommen für die Zeit, in der Neumeyers Karriere abgehoben hat in den 70ern. Franz Schubert hat ihn immer mal wieder begleitet und ist so eine, ja, eigentlich auch eine, dieses leichte, romantische, aber eben auch wirklich der Welt abgewandte im Grunde. Das hat ihn, glaube ich, immer sehr gereizt. Und die vier letzten Lieder habe ich gehört, die wollte er schon ganz lange machen, aber die Strauß-Erben haben sich dem immer verweigert, dass daraus eine Choreografie wird, obwohl Maurice Béjart da schon eine gemacht hat. Aber jedenfalls, das hat er dann auch noch für sich jetzt sozusagen als finalen Akt in Hamburg hingebracht und das ist großartig.
Neumeyer arbeitet wahrscheinlich weiter, wird weiterhin choreografieren, auch wenn er nicht mehr Ballettdirektor in Hamburg ist. Vielleicht noch ein Satz dazu, was ihn eigentlich ausgemacht hat. Ich würde sagen, die Konsumierbarkeit bei gleichzeitiger Intensität. Also er war ja schon leicht anzugucken und hat trotzdem eine gewisse Tiefe erreicht. War das sein Erfolgsrezept?
Ja, das war sein Erfolgsrezept, wobei ich jetzt sagen würde, leicht anzugucken war er nicht immer. Also es gibt Stücke von ihm, wie zum Beispiel Nijinsky, das finde ich gar nicht leicht anzugucken. Da sind Bilder drin, die, wenn man sie, da geht es ja um den Krieg, und wenn man sie sozusagen zulässt, dann können die einen ganz schön anfassen. Also die sind, finde ich, nicht konsumierbar. Und ich glaube, ein großer Teil seines Erfolges bestand darin, dass er sich nie auf eine Sache kapriziert hat. Der konnte narrativ, der konnte abstrakt, der kann sämtliche Komponisten von Lehrer Auerbach über Camille Saint-Saëns bis hin eben zu Schubert, Schumann und Bach, ja. Und ich glaube, diese wahnsinnige Breite, die der einfach hatte, ist Der ist auch sehr gebildet, das muss man sagen. Das unterscheidet ihn schon auch, glaube ich, von vielen. Das hat dafür gesorgt, dass einfach seine Kunst nie erlabt ist oder sich irgendwie totgelaufen hat.
Selbst nicht mit 85 und er tritt ab, bevor das der Fall ist. Ist auch eine Größe.
Das ist eine totale Größe. Also ich finde nichts schlimmer als Choreografen, die im Ballettsaal umfallen. Hat es auch schon gegeben. Ich finde auch, dass das eine Größe hat. Zu sagen, jetzt ist gut, jetzt ist Schluss und ich mache jetzt noch mal was anderes. Und ich bin ziemlich sicher, dass er das auch tun wird.
Dorian Weigmann über die letzte Premiere von John Neumeyer als Ballettchef der Staatsoper Hamburg. Immer im Juni wird Bologna zur Hauptstadt des historischen Films. Das Festival Il Cinema Ritrovato legt den Schwerpunkt auf neu restaurierte und wiederentdeckte Filme. Seit 1986 gibt es das. Erstmal sehr klein, mittlerweile aber ist es eines der größten Treffen der Fachwelt. Rund 500 Filme werden dort in den vergangenen 9 Tagen zu sehen gewesen sein. Und zugeschaut hat auch unser Filmkritiker Patrick Wilinski. Herr Wilinski, die Stars der historischen Filme, die in Bologna gezeigt werden, die können in der Regel nicht mehr selbst über den roten Teppich gehen. Sind es dann die Restauratorinnen und Restauratoren, die im Rampenlicht stehen?
Ja, das kann man so sagen. Also Restauratoren, Archivarinnen, Kuratorinnen, die führen in diese Filme ein, erzählen dann auch manchmal unter Tränen, wie hart die Arbeit an der Restaurierung war, wie schlecht die Qualität des Ausgangsmaterial war, dass man da Nitratkopien aus alten indischen Lagerhäusern gefischt hat. Das ist immer ganz abenteuerlich, manchmal auch abenteuerlicher als der Film. Aber das gibt diesem Festival einen ganz eigenen Rhythmus. Und organisiert wird das alles ja von der Cineteca di Bologna, also der Cinemathek aus Bologna, die mittlerweile die wichtigste Institution für die Bewahrung des Filmerbes in Europa geworden ist und auch weltweit, hat Außenstellen in Paris und Hongkong. Man hat hier in dieser Renaissance-Stadt einfach sehr schnell begriffen, dass man Filme eben genauso präzise und aufwendig restaurieren muss, eben wie Gemälde. Das passt dann dieses Festival wunderbar hin, obwohl, ich sage auch, es gab auch große Stars, Wim Wenders war da, Volker Schlöndorff, die Oscar-Gewinner Damien Chazelle und Alexander Payne, auch die waren da, um dieser Filmgeschichte eben ihre Ehre zu erweisen.
Gefischt hat man für diese Ausgabe auch deutsche Filme. Es gab zum einen eine Reihe zum dunklen Heimatfilm. Was war da zu sehen?
Ja, diese Reihe war ein wirklich schönes Beispiel dafür, wie seit ein paar Jahren das in Verruf geratene Genre des deutschen und auch österreichischen Heimatfilms wieder neu betrachtet wird. Das waren ja so Filme wie Grün ist die Heide oder Schwarzwaldmädel, die immer so als reaktionäre Geschichtsklitterung galten. Ja, so schöne Alpenbilder mit netten Liebesgeschichten, die den Zweiten Weltkrieg vergessen lassen sollten. Aber Dark Heimat, so der englische Titel dieser Reihe, zeigte, dass gerade Ende der 40er Jahre ein ganz anderer Ton noch vorherrschte in diesen Filmen. Also Filme wie Die Sonnhofbäuerin oder die Frau am Weg haben darüber gesprochen, wie kollektiv die Mitschuld der Österreicher am Krieg eigentlich war, wie offen und ehrlich das in diesem Film thematisiert wird. Das ist schon wenige Jahre später nicht mehr möglich. Nicht nur im Film, sondern eben auch in der österreichischen Gesellschaft, wo das Narrativ des ersten Opfers des Nationalsozialismus so dominant war. Und aus Deutschland gab es wunderbare kleine Entdeckungen zu machen, also expressive Fantasy-Elemente wie in dem Film Die seltsame Geschichte vom Brandner Kasper. Da werden Zukunftsängste der deutschen Gesellschaft thematisiert, Ängste vor dieser neuen BRD, in der man plötzlich war, in der man sich plötzlich befand. Das sind auch sehr pessimistische Welten, die da gezeigt worden sind. Und ich fand das schon sehr aufregend, nochmal anders auf die deutschsprachige Filmgeschichte zu blicken, so wie sie in Bologna präsentiert wurde.
Ja, die können vielleicht auch erst solche Filme mit ein bisschen Verspätung nochmal neu gesehen werden. Nochmal ein bisschen zurück in der Geschichte, das heißt vielleicht auch nicht ganz zurück in der Geschichte, aber Marlene Dietrich war auch einer der Schwerpunkte des Festivals. Da gibt es tatsächlich noch Material, das noch nicht gesehen wurde von vielen?
Ja, genau. Es ist noch nicht alles gezeigt von Marlene Dietrich. Das Dietrich-Archiv in Berlin, das sind ja 25 Tonnen Material, das man seit 30 Jahren versucht aufzuarbeiten, zu kategorisieren. Und da sind Privataufnahmen aufgetaucht von Marlene Dietrich, die sie quasi selbst als Regisseurin ihres Privatlebens gemacht hat mit einer 16mm Kamera. Und das konnte man zum ersten Mal in Bologna auf der großen Leinwand sehen. Und diese Aufnahmen, die zeigen eine Frau, die wirklich hemmungslos ihrem Begehren freien Lauf ließ. Sie filmt ihre Liebhaberin und ihre Liebhaber, sehr erotisch, inszenierte sie auch, also beim Urlaub in Salzburg zum Beispiel, da sieht man Douglas Fairbanks in Lederhosen rumlaufen, die hat er sich nicht selber ausgesucht, das hat sie für ihn gemacht. Man sieht Marlene mit Erich Maria Remarque, mit Jean Gabin, aber dann eben auch im Süden Frankreichs mit der lesbischen Milliardärin Jo Carstays. Also Marlene, die bisexuelle Ikone, die ihr Privatleben fest in Griff hatte, die sich inszenieren konnte, deshalb stand diese Reihe auch unter diesem Begriff der Disruption, denn Marlene Dietrich, und das ist interessant, die ist heute noch anschlussfähig, als queere, talentierte Powerfrau, politisch immer auf der richtigen Seite, eine Person, die nicht nur modern ist, sondern irgendwie auch aktuell.
Auch zwei deutsche Schwerpunkte beim Festival Il Cinema Ritrovato in Bologna. Patrick Welinski, vielen Dank. Ismail Kadari ist tot, einer der bedeutendsten Autoren Albaniens, der häufig schon für den Literaturnobelpreis im Gespräch war, ihn aber nie bekommen hat. Vieles aus dem Leben von Ismail Kadari ist nicht so genau bekannt, auch nicht die genauen Umstände seines Todes. Familienangehörige haben ihn heute Morgen in seiner Wohnung in Tirana tot aufgefunden. Literarischen Ruhm erntete er zunächst im Westen, der seinen Roman Der General der Toten Armee feierte, während der in Albanien scharf ideologisch kritisiert wurde. Vielleicht auch gemäß Kadaris Motto, der Schriftsteller ist der natürliche Feind der Diktatur. Eine Zeit lang lebte Kadari in Paris, kehrte aber nach Tirana zurück, nachdem ihn die Stadt zum Ehrenbürger gemacht hatte. Tobias Wenzel über Ismail Kadari.
Bitokne huaj binte shi për zier me dëbor. Sqota kishte qullur betonin e pistë të aeroportit.
Im Herbst 2007 las Ismail Kadari in seiner Wohnung in Tirana die ersten Zeilen des Romans Der General der Toten Armee. Darin kommt ein italienischer General nach Albanien, um die italienischen Opfer des Zweiten Weltkriegs zu exhumieren und in die Heimat zu überführen. Der später verfilmte, absurde Antikriegsroman, erschienen im Original im Jahr 1963, machte den albanischen Schriftsteller international bekannt. Sein großes Thema war und blieb das eigene Land. Albanien vor, während und nach der kommunistischen Diktatur. Kadari freute sich zwar über die Wende, aber er sparte auch nicht mit Kritik.
Dies ist ein demokratisches Land. Hier herrscht die absolute Freiheit. Aber die Menschen, die früher für die Geheimpolizei gearbeitet haben, darunter leider viele Schriftsteller, wollen nicht, dass die Geheimakten geöffnet werden. Sie sagen, alle Menschen seien während der Diktatur schuldig gewesen. Wenn Schriftsteller regimetreue Literatur veröffentlicht haben, dann ist das zwar eine literarische Sünde, aber doch nicht damit zu vergleichen, dass Autoren ihre Kameraden nicht nur ins Gefängnis, sondern auch in den Tod geschickt haben.
Die meisten Spitzel des Überwachungsstaates seien bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Die totale Überwachung ist auch das Thema von Spiritus. 2007 erschien der Roman auf Deutsch. Darin schilderte Kadari, wie immer gekonnt überhöht, die akustische Überwachung im kommunistischen Albanien. Der Diktator droht zu erblinden und traut nur noch seinem Gehör. Also lässt er an den Körpern seiner Bürger heimlich Wanzen anbringen. Während der Diktatur befand sich Ismail Kadare in einer besonderen Lage. Seine Romane waren im nicht-kommunistischen Ausland erfolgreich. So war er zugleich Aushängeschild und gefürchteter Intellektueller des Regimes. Einige Kritiker allerdings warfen dem 1936 geborenen Kadare vor, er habe, auch als Parlamentsabgeordneter, den kommunistischen Machthabern zu nahe gestanden.
Was soll das bedeuten, in einem Land wie celui-ci, être proche du Regime?
Was heißt es denn, in einem Land wie diesem, dem Regime nahe zu stehen? Vielleicht, dass ich am Leben war? 5 meiner Bücher sind in Albanien verboten worden. Und jetzt greift man mich an mit Worten wie, warum sind sie denn nicht hingerichtet worden? Sie waren am Leben, also standen sie dem Regime nahe.
Seine internationale Bekanntheit, so Ismail Kadare, habe ihn im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen davor bewahrt, inhaftiert oder gar ermordet zu werden. Dem Haus seiner Kindheit und seiner Geburtsstadt Gjirokastër setzte er 1970 ein Denkmal mit dem Roman »Chronik in Stein«. Das Buch wurde erst 18 Jahre später auf Deutsch veröffentlicht. Überhaupt wurde das Werk des studierten Literaturwissenschaftlers Kadare in Deutschland spät entdeckt. Ganz im Gegensatz zur Rezeption in Frankreich. Zuletzt lebte Kadare abwechselnd in Paris und Tirana. Jetzt ist der bedeutendste Schriftsteller Albaniens gestorben. In über 40 Sprachen kann man sein Werk lesen. Ein Werk, das ebenso konsequent wie virtuos um das Land Albanien kreist.
Manchmal sagen einige Leute, Ismail Kadare war auch ein Diktator. In einem Sinn stimmt das. In Albanien herrschte eine kommunistische Tyrannei. Und wenn man dort ein berühmter Schriftsteller war, dann war man Vertreter einer alternativen Tyrannei, einer spirituellen. Das ist die wichtigste Aufgabe der Literatur, eine Parallelmacht zu schaffen. Und ich war die Parallelmacht, eine spirituelle Macht. Das ist Spiritualität. Da sind wir also wieder beim Roman Spiritus.
Der albanische Schriftsteller Ismail Kadare ist im Alter von 88 Jahren gestorben. In den Kulturmeldungen mit Henning Hubert geht's nach Frankreich und noch einmal zum Thema MeToo.
Die Diskussion über strukturelle und sexuelle Gewalt im Filmgeschäft wird in Frankreich intensiv geführt, besonders seit Schauspielerin Judith Godrèche bei der César-Verleihung Ende Februar die Regisseure Benoît Jacquot und Jacques Doisjean beschuldigt hatte, sie als Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Heute sind beide Regisseure laut AFP wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und des sexuellen Missbrauchs in Polizeigewahrsam genommen worden. Sie sollten zu den Vorwürfen befragt werden. Beide weisen die Vorwürfe zurück. Ihre Anwältinnen kritisierten, dass sie für eine Anhörung in Gewahrsam genommen wurden überhaupt. Sie glauben, dass ihre Mandanten Jacquot und Doisjean angesichts der langen zurückliegenden Vorfälle in einer freien Anhörung vernommen werden müssten. Barockmusik historisch informiert aufführen ist eine Wissenschaft für sich. Seit Wochen läuft hier ein leidenschaftlich geführter Streit an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Ein vom Präsidium vorgelegter Entwicklungsplan hatte zunächst die Abwicklung des renommierten Instituts für alte Musik vorgesehen, an dem das gelehrt wird. Begründet wurde das mit niedrigen Bewerberzahlen und zu hohen Kosten. Weit mehr als 31.000 Unterschriften dagegen gab es in einer Studierendenaktion. Auch Ehrensenator Peter Gülke, Dirigent Ton Koopmann und Stargeiger David Garrett protestierten beispielsweise. Heute Abend soll in Weimar hinter verschlossenen Türen in der Hochschulversammlung über einen abgeänderten Hochschulentwicklungsplan und damit die Zukunft des Instituts abgestimmt werden. Die Hochschulleitung erwägt nach Informationen der Thüringer Allgemeinen jetzt, den Musikern in nahezu allen klassischen Instrumentalstudiengängen der Liszt-Hochschule historische Aufführungspraxis als Querschnittskompetenz beizubringen. Das sei bislang nur teilweise der Fall gewesen. Zur Finanzierung der neuen Kurse auf Honorarbasis würden dann die bisherigen Spezialprofessuren für alte Musik abgebaut werden. Der Deutsche Kulturrat ist im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus gegen Klauseln in staatlicher Kulturförderung. Der Kampf sei notwendig, dürfe aber nicht die Kunstfreiheit beschädigen, teilte Geschäftsführer Zimmermann mit. Statt Vorgaben zu bekommen, müsse der Kulturbereich selbst Verantwortung übernehmen. Und die Schriftstellerin Barbara Honigmann bekommt den Friedrich-Schiller-Preis von Baden-Württemberg. Er gilt als der bedeutendste Literaturpreis des Bundeslandes und ist mit 40.000 Euro dotiert. Sie bekommt den Preis laut Juryentscheid als eine Chronistin ihrer Zeit und Dichterin der Freiheit.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert. Vielen Dank. Der Teilsieg von Donald Trump vor dem Supreme Court, das Urteil gegen Björn Höcke und Reaktionen auf die Wahl in Frankreich. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.